Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Heute ist die Folge 36 und wir haben den 1. Dezember und ich bin heute echt ein bisschen aufgeregt, weil ich eine spannende Geschichte schon jetzt seit mehreren Tagen mit mir herumtrage und mich schon sehr darauf gefreut habe, diese teilen zu können. Und ehrlich gesagt sind es zwei ganz aufregende Sachen, die uns hier gerade beschäftigen. Und es ist schön, jetzt auch wieder etwas mehr Zeit zu haben. Ich bin auch so dankbar, ich bin für meine Arbeit auch immer wieder sehr dankbar für diesen Zyklus der Ruhe um die Weihnachtszeit und Winterzeit, wenn die Kurse vorbei sind und Familienzeit angesagt ist und viel Draußenzeit. Und damit verbunden auch unsere Geschichte, denn wir haben, ich glaube, das erste Mal vor einer Woche einen ganz überraschenden Gast bei uns entdeckt. Ich saß draußen am Abend so gegen 8 oder so vor unserer Haustür und höre so ein gruselig klingendes Kreischen, was ganz typisch und eindeutig für die Schleiereule ist. Und die Schleiereule ist inzwischen hier bei uns sehr, sehr selten geworden, weil alle ihre Dachböden zumachen, die Scheunen verschließen oder ausbauen. Und genau das sind die Plätze, die sie als Brutplätze bevorzugt. Und wir haben bei uns in unserer Scheune ein Einflugloch von außen und einen Schleiereulenkasten schon seit Jahren. Und jedes Jahr mache ich den sauber und die Hornissen, die sich dann im Hochsommer da einnisten, raus, in der Hoffnung, dass die Schleiereule wieder kommt. Und jetzt haben wir sie inzwischen schon dreimal gesehen, einmal auch mitten am Tag, wie sie auch in eine Scheune reingeflogen ist. Und unsere große Hoffnung ist, dass sich neben dem Waldkauz jetzt hier eine Schleiereule etabliert. Natürlich reicht nicht eine Eule für die Brut und wir brauchen auf jeden Fall noch eine zweite. Wir haben gleich den Kasten gereinigt und sind einfach in totaler Freude darüber. Weil das letzte Mal, wo hier eine Schleiereule bei uns auf dem Zinken gesehen wurde, ist jetzt schon 5 Jahre her, als nämlich meine Tochter Anni-Luca geboren ist. Und so im Volksglauben, das habe ich mal gelesen, so über die Mythologie der Schleiereule, wurde sie auch früher immer als Geburtenbringer gesehen, wohingegen der Waldkauz oft mit dem Tod verbunden wurde. Dieses Ruf des Weibchens, dieses Kiwit, oder als Komm mit in vielen Gegenden gedeutet, komm mit ins Reich der Toten. Gut, also unabhängig von Geburt oder Tod, wir würden uns total freuen, wenn die Schleiereule sich hier bei uns heimisch fühlt und im Frühjahr anfängt, eine Brut aufzuziehen, weil es sind einfach wunderschöne Eulen mit diesem Herzchenform, mit dieser Herzchenform im Gesicht und diese langen, schmalen, sehr hellen Flügel, einfach sehr anmutige, wunderschöne Tiere der Nacht. Ja, und Nacht ist auch das Stichwort zur angekündigten Geschichte, die ich schon länger mit mir rumtrage. Und ich habe mich schon beim letzten Podcast gefreut und musste die Geschichte richtig zurückhalten, weil ich mich da noch auf die Federn konzentrieren wollte, um das Thema erstmal zu einem Abschluss zu bringen. Es war ja ein sehr technischer Podcast. Umso mehr freue ich mich, die jetzt mit euch teilen zu dürfen. Und vorab ein Eingeständnis von mir ist ein Gedanke, mit dem ich mich schon seit vielen Jahren herumschlage. In der Jagd wird es oft eingesetzt und ist auch legitim, das einzusetzen. Und zwar ist das eine technische Errungenschaft, die inzwischen auch erschwinglich geworden ist. Na, das kommt drauf an, manche Dinger sind so teuer, die kann man sich nicht leisten. Aber das sind Wärmebildkameras, sprich ein Gerät, das uns erlaubt, in der Nacht in verschiedenen Einstellungen Dinge, die warm sind, sichtbar zu machen. Das heißt, man kann mit dem Teil nicht durch irgendetwas durchgucken, also weder durch eine Autoscheibe oder durch einen Busch oder durch einen Baum. Aber alles, was frei sichtbar ist, egal wie weit es weg ist oder sich bewegt, ist an der Silhouette oder an der Art und Weise, wie das Tier sich fortbewegt, erkennbar und sichtbar. Und er öffnet natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Welt, gerade in der langen, dunklen Jahreszeit. Und ich bin immer so vorsichtig mit Technik und erstmal so ein bisschen zögerlich. Aber in diesem Jahr nochmal mit Rücksprache mit meinem lieben Freund Tim, der so ein Ding schon länger mit sich rumträgt und ich das auch schon ein paar Mal benutzt habe und überrascht bin, was da sichtbar wird. Habe mir gesagt, okay, dieses Jahr gönne ich mir das zum Geburtstag und zu Weihnachten, schenke ich mir so ein Teil. Und habe mir ein relativ günstiges Modell geholt und das natürlich gleich ausprobiert und tolle Sachen damit gleich entdeckt bei uns auf dem Hof. Zum Beispiel die Schlafplätze der Singvögel, der Sperlinge und der Rotkehlchen, die dann als kleiner Rotleuchtender oder Weißleuchtender, je nach Einstellung, Ball in den Brombeerbüschen sichtbar sind und da eng aneinander gekuschelt ruhen und die Nacht verbringen. Manchmal ganz nah, während wir 5 Meter weiter am Feuer sitzen, sich nicht, davon nicht stören lassen und ihren Kopf unter die Flügel gesteckt, halten sie dort die Nacht aus und es ist Wahnsinn, wie viel Mäuse nachts unterwegs sind, wie bewegungsfreudig und offen unterwegs die Rehe in der Nacht sind und auch überraschend fast auf jedem Feld ein oder zwei Hasen, die extrem aktiv in der Nacht sind. Ich meine, wir sehen deren Spuren zwar auch häufig und überall, aber auf einem Acker zu stehen, wo man in alle vier Richtungen weit schauen kann und in allen vier Richtungen sitzt jeweils ein oder zwei Hasen, mit so einer Dichte oder mit so einer vermehrten Anwesenheit hätte ich einfach vorher nicht gerechnet. Ja, das war aus den Spuren nicht herauszulesen. Zeitgleich, die auch unterwegs waren. Und also, ich habe mir so ein Ding angelegt, so ein Teil, und war natürlich ganz neugierig, das zu benutzen. Und vor allem hatte ich im Hinterkopf, ah, meine Lieblingstierart, die Tierart, die es am meisten schafft, mich rauszubringen, raus in die Natur, mich zwingt, auf die Spuren zu achten, die Spuren zu deuten, mich damit zu beschäftigen, auch mit dem Verhalten und mit der Bewegung durch die Landschaft, in Verbindung mit der Landschaft und vor allem auch in der Koexistenz mit uns Menschen, ist die Tierart Wolf. Einige Geschichten gab es ja schon in den vergangenen Podcasts und ich habe mir immer vorgenommen, wenn ich so ein Gerät habe, dann will ich unbedingt mal raus an irgendeine Ecke, mich weit weg irgendwo still hinsetzen und das technische Hilfsmittel benutzen, um nächtliche Bewegungen von Wölfen eventuell zu beobachten. Und habe mich also da total drauf gefreut. Und dann waren aber noch Kurse und dann gab es noch immer noch viel zu tun. Also es ist der Moment nicht gekommen, wo ich hätte wirklich mit dem Ding rausfahren können und aktiv sein. Und zeitgleich gibt es hier bei uns in der Nähe eine Gegend, wo ich immer wieder Nachrichten bekomme von einerseits Wolfs Sichtungen, also wo mich angerufen wurde, ah, hier sind Spuren, könnten das Wolfsspuren sein. Und dann wiederum vor allem auch Heulen. Also Heulen wurde dort regelmäßig gehört. Ich habe auch ein paar Aufnahmen geschickt bekommen. Teilweise Aufnahmen, wo so ein Fiepen und Jaulen zu hören war, was sehr nach Jungtieren klang. Und das ist natürlich immer sehr interessant für uns, um einen Weltennachweis zu bringen, dass jetzt in dieser der Jahreszeit schon zu spät ist, weil die Welpen teilweise schwer als solche von den Jährlingen auch zu unterscheiden sind. Auf jeden Fall nicht eindeutig. Aber wenn wir wissen, da ist eventuelle Welpenbewegung in dieser Region und es ist nicht zuzuordnen, einem bestimmten Rudel, lohnt es sich dort zu investieren und im nächsten Jahr da genauer zu schauen, um den Nachweis zu erbringen, weil erst dann wird es als offizielles Rudel gezählt. Das sind die wissenschaftlichen Vorgaben, an die man sich halten muss, weil wir brauchen Fakten, um ein klares Bild zu zeichnen. Und eine Dunkelziffer, die gibt es immer. Also war ich sehr interessiert an dieser Gegend und bin da ein paar Mal hingefahren und war überwältigt von der Masse und der Fülle an Spuren, die dort auf dem Acker hoch und runter bis nah an ein Gehöft heranführten. Und solche Bilder habe ich auch schon in anderen Gegenden hier bei uns im Fläming entdeckt. Und anhand der Spuren war ziemlich schnell deutlich, dass dort eine regelmäßige Aktivität und vor allem auch eine häufige Aktivität ist. Also es ist, ich sage immer gerne, die fühlen sich da wie im Wohnzimmer. Das ist so ein Versammlungspunkt, wo sie sich auf jeden Fall für eine gewisse Zeit lang aufhalten, sich zusammenschließen, sich immer wieder treffen, von ihren Streifzügen und dort auch in der Nähe irgendwo ihre Ruheplätze haben und sich anscheinend da besonders wohlfühlen. Und es war auch spannend, die Frage der Leute, die auf diesem Hof dort leben, weil die Tiere haben, Schafe und Pferde, die sie bisher auch immer draußen gelassen haben, die haben Kaltblüter und keine unbedingt wirklich wolfssicheren Zäune. Und die Wölfe sind ganz, ganz nah an den Weidegebieten auch langgelaufen. Anhand der Spuren war das sehr deutlich zu sehen. Ist bisher nichts passiert dort. Ja? Und als ich dann aber gehört habe, dass die eine Tochter, die ist so alt wie meine Tochter Ricarda, also 8 Jahre alt, mit dem Schaf Darcy, das auch bei uns mal gelebt hat, alleine im Wald spazieren geht. Und nachdem ich diese Masse an Spuren dort entdeckt habe, dachte ich, oh, das ist nicht so eine gute Idee. Ich sollte mal hinfahren und mit denen zumindest das, was ich sicher weitergeben kann im Umgang und im Verhalten mit den Wölfen, gerade wenn die so nah an die Grundstücke herankommen, mit denen auf jeden Fall mal teilen, weil bestimmte Sachen sind einfach wichtig zu beachten, damit es nicht zu Übergriffen kommt, damit die Tiere geschützt sind und die Menschen geschützt sind und die Wölfe damit nämlich auch geschützt sind, weil ich bin davon überzeugt, dass eine friedliche Koexistenz, zumindest hier bei uns in Brandenburg mit so großen Wäldern und mit so riesigen Wildbeständen, durchaus möglich ist. Und das zeigen auch schon die letzten 20 Jahre, seitdem die Wölfe hier bei uns sind. Und auch diese hohe Rudeldichte. In Brandenburg haben wir jetzt nach dem letzten Monitoringjahr, also die Überwachung dieser Tierart, bestätigte Rudel von 59. Das ist eine ganze Menge und noch lange aber nicht ausgereizt. Da ist noch Platz nach oben, rein vom Habitat, also vom Lebensraum her. Und Paare gibt es dann auch nochmal. Also Paare heißt, da wurden keine Welpen bestätigt. Dann gibt es noch 10 bestätigte Paare und dann gibt es natürlich noch, weil die Wölfe sich nicht an die Landesgrenzen halten, logischerweise grenzüberschreitende Rudel. Also 60 Rudel kann man schon rechnen. Man rechnet pro Rudel 10 Wölfe, weil das sehr stark fluktuiert im Jahr. Also kann man sich selber ausrechnen. Dann sind schon eine ganze Menge Tiere unterwegs und bei uns ist es auch schon dicht an dicht. Ein Rudel grenzt an das nächste und immer wieder quetscht sich was Neues rein und da gibt es sehr viel Bewegung auch und da einen Überblick zu behalten, welches Rudel jetzt welches Gebiet benutzt oder neue Gebiete erschlossen hat, sich austauscht oder eventuell Platz macht für was Neues, ist manchmal sehr kompliziert und herausfordernd. Also, der Status quo war also, ich hatte ein Gebiet, wo ich wusste, da kommen Wölfe vor, da sind Wölfe regelmäßig und habe anhand der Spuren gesehen, alles klar, hier ist ganz viel frische Bewegung und alte, die drunter liegt, das heißt, die sind über längeren Zeitraum auch hier, was passt zu dem Heulen, was gehört wurde, seit na, Anfang des Jahres, seit März, April. Da lohnt es sich doch mal hinzugehen mit der Werbebildkamera, um zu schauen, ob Bewegung sichtbar ist. Und das ist natürlich immer so ein Glücksspiel, ja, weil Wölfe haben ein riesen Streifgebiet und sind schnell unterwegs, ja, mit 10, 12 km/h legen die locker viele, viele Kilometer, ja, 20, 30, 40 bis zu 80 Kilometer pro Tag oder pro Nacht besser gesagt, zurück mit einer Leichtigkeit in ihrer trabenden Fortbewegungsart. Das heißt, nie eine Garantie, auch wenn viele Spuren da sind, Wölfe da wirklich anzutreffen. Und der entscheidende Moment war dann eines Morgens, es war am 18. November, bin ich sehr früh wach geworden und war voller Energie und war wach. Also mir war klar, jetzt, ich kann nicht mehr einschlafen, weil sofort kam mir der Gedanke in den Kopf geschossen, ey, es ist eine super sternklare Nacht draußen. Und es ist 3:30, jetzt ist noch lange dunkel und ich habe noch über 4 Stunden Zeit, bis die Kinder wach werden und fertig gemacht werden müssen für die Schule. Das Gebiet, von dem du weißt, ist nicht weit weg. Schnapp dir jetzt dein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk und probier's aus. Und so habe ich mich dann ins Auto gesetzt, mir noch einen Kaffee gemacht. Und bin losgefahren, habe das Auto weit weg abgestellt und unterwegs zwischendurch immer wieder angehalten an Feldrändern an der Straße und mit dem Wärmebildgerät die Felder abgescannt und auf jedem Feld, wie ja schon vorher erwähnt, entweder Hasen und auch wirklich viele Rehe. Ein Reh, zwei Rehe, drei Rehe zusammen an jeder Ecke. Also es war eine hohe Aktivität um diese Tage, um diese Nachtzeit, Morgenzeit. Und ich war erstaunt, wie viel Wild da unterwegs war. Und als ich das Auto abgestellt habe, bin ich losgelaufen, leise, immer wieder angehalten und geguckt. Es war wirklich sehr, sehr dunkel. Also ohne dieses Gerät konnte ich kaum was sehen. Und habe tolle Beobachtungen und tolle Erfahrungen gemacht. Also es ist wirklich eine magische Welt. Es ist ein bisschen technisch, es ist nicht so direkt, es ist nicht zu vergleichen mit den anderen Wolfsbeobachtungen, die wir am Tag hatten. Wenn man ohne technische Hilfsmittel auch ein Fernrohr hat, was Trennendes, einen Wolf sehen kann oder überhaupt eine Tierbegegnung hat und die Tiere so in ihrer normalen Umgebung und bei ihrem Alltag beobachten darf, das hat einen besonderen Zauber, der auf eine Art und Weise gebrochen wird, sobald man durch ein Fernglas schaut oder durch auch noch technischer so ein Wärmebildding, weil die Tiere natürlich anders aussehen und das grisseliges Bild nicht so eine super Qualität, aber trotzdem Waldkäuze langfliegen zu sehen und dann so einen leuchtenden, geisterhaft erscheinenden Vogel, der die ganze Wiese im Zickzackkurs abscannt, mit einem lautlosen Flug ganz nah an mich rankommt, zu bemerken, dass die Rehe eine ganz andere Fluchtdistanz in der Nacht haben, weil sie davon ausgehen, da ist ein Mensch, sie merken mich, aber haben nicht so eine große Angst wie am Tag, weil sie wissen, ich bin blind und meine Sinne sind definitiv ihren unterlegen. Und Rehe ganz nah zu beobachten. Und umso näher ich an dieses Gebiet herankam, wo wir so eine Spurendichte hatten und wo wir auch vorher beim Spurenlesen einen Liegeplatz gefunden haben mit Wolfshaaren drin, die wir eingesammelt haben und die wir jetzt einschicken werden für genetische Untersuchungen, um rauszukriegen, von welchem Rudel die eventuell abstammen und einen offiziell anerkannten Nachweis auch zu bringen. Umso mehr ich mich diesem Gebiet näherte, umso vorsichtiger und langsamer wurde ich. Und dann habe ich bevor ich musste so ein Feld überqueren und durch so einen Knick, also eine Baumreihe, um dann an eine Stelle zu kommen, wo ein Ansitz stand. Und normalerweise, man sollte nicht auf jagdliche Einrichtungen klettern, aber ich wollte nicht zu nah in das Gebiet rein und brauchte einen guten Überblick. Und habe dann verbotenerweise diese Leiter erklommen und habe vorher schon Waschbären gesehen, die in der Baumreihe drin, ziemlich nah, 20, 30 Meter von mir entfernt, einen großen Bogen um mich herum gemacht haben, entlang gezogen sind und auf dem Acker hinter dieser Baumreihe waren ein Dachs und drei Rehe ganz dicht nebeneinander und wie gesagt wieder Hasen und natürlich auch ein Fuchs, deren Spuren man ja auch wirklich überall hier jede Nacht frisch gemachte Spuren erkennen kann auf vielen, vielen Flächen, vor allem hier bei uns in der Gegend. Und so erklimme ich ganz langsam diese Leiter. Und schon auf der Mitte der Leiter habe ich das Gerät mal angemacht und geguckt und sehe die Bewegung. Man muss sich das so vorstellen, beim ersten Blick und man sieht, da ist ein Lebewesen. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, ja, weil man hat eine gewisse Vergrößerung. Bei mir ist es 2,5-fach und man kann dann höher stellen auf 5-fach, dann wird das Bild aber sehr unscharf und wackelig. Und erstmal sieht man nur so einen leuchtenden Tierkörper. Man kann so ein bisschen eine Ahnung dafür bekommen, wie groß das Tier ist. Und dann muss man genau schauen, wie bewegt sich das? Ist der Kopf erhoben? Wie ist letztendlich die Silhouette und die Fortbewegung in der Landschaft? So ein Hase sitzt viel, hat lange Löffel oben, hoppelt ein Stück weiter, sitzt wieder. Ein Reh schreitet langsam und gelassen, hebt den Kopf, senkt den Kopf, um zu äsen, läuft wieder ein Stück. Dammwild ist in größeren Gruppen zusammen und. Also war mir auf dem ersten Blick nicht klar, sind es jetzt Wölfe oder ist es kein Wolf? Und dann habe ich es beobachtet und dann, ach, es ist definitiv kein Fuchs. Es bewegt sich hundeartig, also im Trab. Das muss ein Wolf sein. Und ich war noch nicht mal auf meinem Beobachtungsposten, den ich beziehen wollte. Und sehe dann nicht nur einen, sondern mehrere. Ich konnte sie da zu dem Zeitpunkt noch nicht zählen. Lass es 200, vielleicht sogar 250, 300 Meter weit weg gewesen sein an so einer Naturverjüngung, also einer Schonung, keine Naturverjüngung, aber so einem kleinen Laubholzgestänge, also mit jungen Bäumen. Und daneben war so eine Offenfläche, ein Kahlschlag mit vielen Wurzelstummen und gute Plätze zum Verstecken. Schlechte Plätze für Menschen zum Beispiel, da leicht reinzugehen, man muss immer über so Baumstämme rüberklettern. Ist unbequem, führen keine Straßen durch. Und trotzdem erstaunlich nah an diesem Hof dran. Also ich war keine 1000 Meter von diesem Hof entfernt, Luftlinie. Und sehe dieses Geklüngel und die müssen mich mitbekommen haben. Die haben ja außergewöhnliche Sinne, vor allem ihre Nase, obwohl der Wind günstig stand. Ich habe mal gehört, dass sie auch gegen den Wind riechen können. Ich weiß nicht, wie, macht für mich nicht so richtig Sinn, aber vielleicht ist da was dran. Auf jeden Fall war zu sehen, dass sie dort nicht blieben, sondern dann verschwanden in dieser Verjüngung, in diesem Gestänge. Und sobald die hinter Bäumen die Tiere verschwinden, da kann man sie nicht mehr sehen. Und ein Wolf blieb aber. Und dieser Wolf, ich habe dann später immer Wölfin gesagt, also Fee, weil anhand ihres Verhaltens habe ich auf jeden Fall auf eine leitende Position geschlossen, weil die ganze Zeit, also es waren dann, ich lag dann da 1,5 bis 2 Stunden, die ganze Zeit an einem Ort war und sich letztendlich das ganze Spektakel um diese eine Wölfin herum abspielte. Ich nenne sie ab jetzt Wölfin. Es ist aber nicht gesagt, dass das nicht auch ein Rüde sein hätte können, weil an der Größe oder an der Gestalt war das zu weit weg und zu schlecht zu sehen. Aber sie hatte was Ruhiges und wenn es Kontakt gab, ging der Kontakt immer auf sie zu. Also alle anderen Tiere, die dann mal weg waren und wieder kamen, sind immer zu ihr hingegangen und haben bei ihr Kontakt gesucht. Und ich sah sie dort liegen, ganz in der Nähe von dem Liegeplatz, den wir gefunden haben, aber später anhand der Spuren dann gesehen, es war nicht genau die gleiche Stelle, wo wir die Haare fanden, ein paar Tage vorher. Und diese Wölfe lag dann da und die anderen drei waren es. Dann wurde deutlich, wie viele Tiere da zusammen waren, waren weg. Ja, und dann hatte ich, während hinter mir, also auf der gegenüberliegenden Seite, so Luftlinie dann 400, 500 Meter weg von den Wölfen, seelenruhig die drei Rehästen, der Dachs nach Nahrung auf dem Feld suchte und seine berühmten Dachsstiche immer mit der Nase im Acker rumwühlte, die Hasen auf dem Feld weiterhin saßen und schräg vor mir so an so 20, 30 Meter von der Waldkante im Feld drin, in so einer Wiese, ungemähten Wiese drin, war ein Fuchs die ganze Zeit am Mäuseln, also auf der Suche nach Mäusen, nur durchs Gras laufen, den Kopf immer so zur Seite legend, abwartend, dann so ein Sprung, ach, da ist eine Maus und dann wieder ein Stück weiter. Das war die ganze Zeit in einem Gebiet unterwegs und die Wölfe waren näher dran als die Rehe, Hase und Dachs von diesem Fuchs. Und jedenfalls war diese eine Wölfin als leuchtender Punkt still liegend da hinten sichtbar und die anderen drei Wölfe waren weg. Und dann dauerte es ungefähr so 20 Minuten. Dann kamen zwei Wölfe aus einer komplett anderen Richtung. Luftlinie von diesem Fuchs entfernt, nur 100 Meter aus dem Wald raus. Und das Interessante war, ich habe zwischendurch habe ich immer so die Gegend abgescannt, ob ich Wolfsbewegung sehe, ob der Wolf dort noch liegt oder die Fee da noch liegt. Und dann habe ich gerade den Fuchs beobachtet und plötzlich macht der Fuchs, hält inne in dem, was er tut und rennt im gestreckten Galopp die 30, 20, 30 Meter zum Waldrand und setzt sich an den Waldrand und schaut angestrengt in eine bestimmte Richtung. Und ich folge seinem Blick mit der Wärmebildkamera und dann kamen seelenruhig zwei Wölfe über den Acker genau vor mir entlang gezogen und da war ganz klar zu erkennen, der eine war viel verspielter und fast übermütig schien der im Vergleich zu dem anderen. Der zog einfach im geschnürten Trab, langsamer Trab über dieses Feld rüber, während der andere vorrannte, zurückrannte. Dann hielten sie kurz an, verbissen sich so ein bisschen ineinander in die Schnauze, gingen aneinander hoch und dann rannte der eine wieder vor, um dann, nachdem sie den Acker überquert hatten, in diesen Kahlschlag reinzuziehen. Entschuldigung, und sich dann dort auch niederzumachen. Ja, die haben sich dort auch hingelegt. Und zeitgleich kam der Dritte, der die ganze Zeit nicht sichtbar war, aus einer anderen Ecke, auch herausgezogen am Waldrand entlang, auch in den Kahlschlag und legte sich auch hin. Und das war ein herrliches Bild. Vier Wölfe, also vier so leuchtende Punkte, wo dann anhand der Bewegung vorher klar war, das sind jetzt alles Wölfe, wie die dort im Abstand von so 20, 30, 40 Metern voneinander seelenruhig da in dieser Landschaft lag. Und keine 5 Minuten später, nachdem der Fuchs dann im Wald verschwand, weil das hat er nämlich gemacht, als dann die Wölfe auf der Lichtung sichtbar waren und ganz offensichtlich war, die werden jetzt da quer, war der Fuchs weg. Keine 5 Minuten später war er fast an der Stelle, wo die Wölfe vorher aus dem Wald herauskamen, also der muss die gerochen und wahrgenommen haben, war er wieder aus dem Wald raus, wieder auf der Lichtung und wieder am Mäuseln und hat sein Ding gemacht. Und das ist so ein typisches Verhalten, was ich vorher auch schon von Tierfilmern gehört habe, was sie oft beobachten, dass die Wildtiere einfach ihre Landschaft gut kennen. Und dieses Gerücht, dass der Wolf seine Beutetiere verscheucht oder plötzlich alles in Angst und Schrecken und in Panik versetzt, stimmt einfach nicht. Und das war schön, das mal selber so live und wahrhaftig wahrzunehmen. Also die haben gebührenden Abstand voneinander. Ja, dann merkt man, oh, da kommt jemand, mit dem will ich mich nicht anlegen, dem will ich nicht zu nahe kommen. Ich gehe lieber mal einen Schritt zurück und dann sind sie durch und dann kann ich aber auch wieder mein Tages- oder besser gesagt Nachtgeschäft weiter verrichten. Und die Wachsamkeit der anderen Tiere drumherum, die war spürbar, aber für mich war nicht sichtbar, dass da Angst und Schrecken herrschte und dass da in irgendeiner Art und Weise Panik in der Körpersprache der Tiere zu sehen war. Ganz anders manchmal bei Menschenbegegnungen. Also Panik im Tierverhalten ist eigentlich relativ leicht wahrzunehmen. Und die lagen, diese vier Wölfe lagen dort nicht allzu lange, so vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde. Dann sprang dieser eine, ich nenne mal den übermütigen, vermutlich jungen Wolf, also ob jetzt Welp oder Jährling. Jährling sind die Wölfe, die im zweiten Lebensjahr sind, also schon ein Jahr hinter sich haben. Und jetzt am Ende des zweiten Lebensjahres geschlechtsreif werden. Der Übermütige rannte dann auf diese Fehl zu, die ganze Zeit dort lag. Und dann sprangen die anderen mit auf. Und dann gab es ein Riesengeknäuel und ein Gejaule und ein Gebrumme und Geknurre und Ästegeknacke. Und dann waren alle wieder weg. Verschwanden dann der Verjüngung, dann kamen sie wieder vor. Also es war einfach unglaublich, diese Hin- und Herbewegungen und diese Aktivität einfach zu beobachten, vor allem auch, wie soll ich es beschreiben? Es hatte was, trotz der technischen Barriere, es hatte was sehr Anmutiges. Es hatte eine Leichtigkeit, wie die sich durch die Landschaft bewegt haben, eine Selbstverständlichkeit. Und es hat mich auf eine Art und Weise wirklich einfach tief berührt, weil diese Tierart auf an bestimmten Punkten uns ebenbürtig ist. Also uns überlegen, was deren Sinne und deren Kenntnisse der Landschaft angeht. Auf jeden Fall sind sie uns in dem Punkt unterlegen, aber immer wieder, seitdem es unsere gegenseitige Koexistenz gibt, kommt es auch immer wieder zu Konflikten. Und wir müssen immer wieder neu definieren, wie wir uns gegenüber verhalten. Seitdem die Wölfe hier 20 Jahre sich wieder heimisch fühlen, nicht angesiedelt wurden, sondern von selbst durch den verbesserten Naturschutz in vielen Ländern, vor allem damals da in Polen, sich hier wieder angesiedelt haben, scheinen sie sich hier wohl zu fühlen, logisch bei unseren hohen Wilddichten. Und wir müssen nach neuen Wegen der Koexistenz schauen, weil so eine Situation mit so einem dicht besiedelten Land und vor allem landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich stark genutzten Land, weiß nicht, ob das ohne diese Weitläufigkeit, wie es die in den Karpaten oder in Alaska oder in Arizona oder in den anderen großen Wolfsgebieten dieser Erde gibt, ohne dass es da so mal, zumindest mir erkenntlich, so ein Beispiel gab, wo die Leute so nah aufeinander sind. Und zu Konflikten kommt es häufig, aber das war alles weg in dem Augenblick. Es war wirklich eine absolute Momentaufnahme und ein Genießen. Ich war wie gefesselt, wie gebannt von der Schnelligkeit und der Geschmeidigkeit auch, ja. Und es war ein sehr erhebendes Gefühl. Ich war unglaublich dankbar, so in dieses Fenster reinschauen zu dürfen. Ein Leben oder ein Treiben, das sich sonst immer nur im Verborgenen, im Dunkeln abspielt und wir dann manchmal am nächsten oder am übernächsten Tag brütend und rätselnd über den Spuren sitzen und die Geschichte in unserem Kopf sich abspielt. Und dann war es Zeit zu gehen, ja, die Autos wurden lauter, es war klar, Berufsverkehr beginnt, ich muss nach Hause, um die Kinder zur Schule zu bringen und habe mich innerlich schon verabschiedet, habe gepackt, meine Sachen eingepackt und bin die Leiter wieder runtergeklettert und habe dann nochmal geschaut, alle Wölfe waren weg, die Fee lag immer noch dort an ihren angestammten Platz und als ich unten war, habe ich noch ein letztes Mal das Feld abgescannt, wo der Fuchs vorher am Mäuseln waren und die beiden Wölfe mehrmals das Feld gequert haben. Da war nichts mehr zu sehen. Und gerade als ich ausmachen wollte, sehe ich eine Bewegung am gegenüberliegenden Waldrand. Und da kommt wieder ein einzelnes Tier heraus und zieht an der Waldkante genau auf mich zu, etwas versetzt, so 50, 60 Meter versetzt von mir, bis er auf meiner Höhe war. Dann waren es, ja, lass es 70 Meter sein. Auf jeden Fall war es deutlich und 70 Meter ist relativ nah. Man konnte ihn super, super gut erkennen. Parallel zu mir, ohne anzuhalten, im Trab und verschwand dann hinter der Baumreihe. Und ich konnte ihn nicht mehr sehen. Nun bin ich auf die andere Seite der Baumreihe und konnte dann gerade noch so das Hinterteil von dem Wolf sehen, wie er von mir weg an der Feldkante hinter dieser Baumreihe von mir wegzog und hinter einem Hügel verschwand und damit nicht mehr sichtbar war. Und ich drehte mich um und lief, ich musste so ein kleines Stück in Richtung dieser Liegeplätze, es waren so 50 Meter, da wusste ich, ist eine Forststraße, ein Weg und den konnte ich dann abbiegen, mich von den Liegeplätzen entfernen und wieder zurück zu meinem Auto laufen. Und dort, wo Acker und Feldweg und Waldkante aneinander stoßen, ist quasi wie so ein Durchgang. Also wenn ich ein Tier wäre und den bequemsten, einfachsten Weg wählen würde, um zu meinem Schlafplatz gehen zu wollen oder zu meiner Mutter oder meinem Vater, meinem Rudelanführer, würde ich genau durch dieses Ixel sozusagen durchlaufen. Das war mir in dem Augenblick nicht klar. Ich wollte einfach auch nur einen kurzen, bequemen Weg gehen, nämlich den, den die Trägerspur auf dem Feld gemacht hat, und laufe auf diese Waldkante zu. Und als ich an der Waldkante stand, habe ich einmal noch das Teil rausgeholt und gucke hinter mich. Und aus der Richtung, in der der Wolf vorher verschwunden ist, den ich 10 Minuten vorher habe weglaufen sehen, kam mir wieder ein Wolf, wahrscheinlich der gleiche, entgegen. Und anhand seiner Körpersprache habe ich so gedeutet, dass der mich nicht mitbekommt. Und ich merke, dass da ein Mensch in seiner Bahn quasi, in seinem eingeschlagenen Weg steht. Und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich hier unten, auf Augenhöhe quasi, ein bisschen höher. Jetzt warte ich einfach mal ab, wie reagiert dieser Wolf, wann checkt er mich und wie reagiert er dann? Weil ich brauchte noch ein paar praktische Beispiele, um dann, wenn ich mit den Leuten aus dem nahebeiliegenden Hof sprechen würde, um denen noch ein paar Infos zu geben oder eine quasi ganz handfest, ah, wenn eine nahe Wolfsbegegnung stattfindet, so reagieren sie normalerweise. Das wollte ich nochmal genau wissen und nicht nur irgendwas nachplappern. Und der Wolf kam und kam und kam immer näher. Und als der dann, ja, ist schwer zu schätzen halt, ich würde sagen 20 Meter, vielleicht waren es auch 30 Meter, aber nicht viel mehr, nah dran war, konnte ihn super gut sehen, ich stand da total still. Dann erst blieb er stehen und hat gecheckt, da ist irgendwas. Und wenn Tiere registrieren, da ist was, aber sich nicht so hundertprozentig sicher sind, dann legen sie ihren Kopf immer so ein bisschen zur Seite und werfen ihren Kopf immer so von links nach rechts oder von oben nach unten, um ihre Sinne quasi zu verändern und neu auszusondieren. Was ist das genau? Da ist irgendwas, ich spüre es, aber ich war mir nicht sicher, ob er gecheckt hat, was es genau ist. Und dann blieb er stehen. Dann lief er ein kleines Stück zurück, vielleicht so 10 Meter, blieb wieder stehen, drehte sich um. Und dann hat er eine Entscheidung getroffen. Und es war wirklich sonnenklar, dass er eigentlich genau dort lang wollte, wo ich stand. Und irgendwas hat ihm dann gesagt, da ist irgendwas, was mir im Weg steht und da gehe ich jetzt doch nicht lang. Und dann, das hat eine Weile gedauert, weil ich bin ihm dann ein Stück hinterhergegangen und das war auch in Richtung des Waldes, des Autos und ich wollte sehen, wo geht dieser Wolf jetzt hin. Hat er letztendlich einen riesen Bogen um mich herum geschlagen. Also er hat darauf geachtet, dass er einen großen Abstand zu mir zurücklegt. Also es waren dann so 150 Meter vielleicht in dem Dreh. Die Distanz hat er erstmal zurückgelegt und dann hat er in diesem Abstand einen Halbkreis geschlagen um mich herum, einmal um Wind zu kriegen, um mehr Informationen über dieses komische Wesen, dieses komische Gefühl auslösende etwas herauszubekommen und ist dann in einem riesen Halbkreis genau auf diese Waldkante zu, wo auf der gegenüberliegenden Seite, also durch dieses kleine Waldstück durch, diese Liegeplätze waren, hat einen riesen Dreiviertelbogen sozusagen einen Umweg gemacht, um dorthin zu gelangen, wo er vorher hin wollte und verschwand. Bevor er dann im Wald verschwand, blieb er noch ein letztes Mal stehen, drehte sich um und schaute nochmal so in meine Richtung und dann ist er weggegangen. Und das ist eigentlich auch so das typische Verhalten, was man erwarten würde. Manchmal hat man natürlich neugierigere Individuen drin, die vielleicht auch mal ein Stück näher kommen, sind vor allem dann die jüngeren Tiere. Aber das normale Verhalten ist, dass der Wolf bemerkt, ah, da ist Mensch, um den mache ich einen Bogen. Ich halte respektvollen Abstand vor diesem Wesen, aber ich habe keine Angst vor dem, weil dieser Wolf hat in seiner Körpersprache, jedenfalls für mich, nicht erkennbar in irgendeiner Form und Weise, in irgendeiner Art und Weise Angst an den Tag gelegt. Der Schwanz war weder eingezogen, er ist nicht galoppiert oder davon gerannt, er ist ganz leicht und geschmeidig davon getrabt. Der Schwanz war entspannt, die Ohren waren entspannt. Er war wach und irgendwie hatte ich das Gefühl, wir halten beide einen respektvollen Abstand voreinander. Ja, ich wollte nicht zu nah an das Gebiet ran, wo klar war, da sind sie viel und wo sich da viel bewegt haben. Er wollte dahin, macht einen Bogen um mich rum, ich entferne mich und wir beide gehen unserer Wege. Und ja, ich war dann unglaublich geplättet und beseelt. Ich habe vorher schon ein paar Mal Wolfsbegegnungen gehabt, aber noch nie in so einer Ausführlichkeit und in so einer Länge und mit so vielen verschiedenen Sequenzen und Verhaltensweisen auch drin. Es war sehr berührend, beeindruckend und erkenntnisreich. Ich kam dann energiegeladen nach Hause an dem Morgen und gleich mein Naturtagebuch geschnappt und lange, lange geschrieben. Und erstmal nur, um das möglichst frisch auf Papier zu bringen, was ich dort erlebt habe, weil wir alle kennen das, unsere Erinnerungen dichten dann Sachen dazu oder vergessen wichtige Details und interpretieren. Kann ich dann später oder die Dinge etwas einordnen. Auf jeden Fall war klar, die Spuren sagen die Wahrheit, da ist viel Bewegung. Wir haben später dort auch Kameras dann aufgehangen und haben sie dann auch drauf gehabt auf den Kameras. Wir haben einen schönen Abend gehabt an dem Ort mit allen Kindern und den Erwachsenen und uns ausgetauscht. Keine Panik, keine Angst, auch in der Gemeinschaft einfach nur, hey, was sollen wir denn machen? Weil beim Joggen laufe ich mit Taschenlampe im Dunkeln und plötzlich leuchten mich da 10 Paar Augen an. Wie soll ich mich da verhalten? Da wird mir schon irgendwie komisch zumute und so weiter. Ich sage, ja, das kann ich verstehen. Ja, auf jeden Fall würde ich nicht mehr meine 8-jährige Tochter alleine mit dem Schaf am Strick in den Wald laufen lassen. Und auch bei den Ausritten einfach achtsam sein, auf Tageszeit achten und ja, und die Tiere nachts auf jeden Fall reinholen, weil ich würde sagen, das, womit wir in unsere gegenseitige Koexistenz am meisten unterstützen können und Konflikte am besten vermeiden können, ist, indem wir unsere Weidetiere schützen, weil wir Menschen stehen nicht auf der Speisekarte des Wolfes und gleichzeitig stehen wir auch nicht auf der Angstliste. Wenn er nicht gejagt wird, hat er keinen Grund, Angst zu haben vor uns. Aber der Wolf lernt ziemlich schnell, dass in der Nähe des Menschen immer leicht zugängliches Essen abfällt. Egal ob bei der Jagd, ja, wenn Reste der Tiere im Wald gelassen werden oder von Abfällen oder halt leicht zugängliche Weidetiere. Und das heißt, der beste Wolfsschutz ist und bleibt, und das hat sich oft auch schon bewährt in vielen verschiedenen Versuchen in Deutschland und in anderen Ländern, ist der Schutz der eigenen Weidetiere. Der beste Schutz natürlich ist, sie nachts reinzuholen, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Und es ist alles viel aufwendiger und macht Arbeit und ist anstrengender, aber ich würde es ganz platt sagen, wir haben keine Alternative. Ja, also was gibt uns das Recht, eine Anwesenheit einer Tierart zu bestimmen, nur zu sagen, ey, der war vorher weg, wir haben den ausgerottet und nicht umsonst und der gehört hier nicht in diese Landschaft. Ich finde es absolut anmaßend, dass über irgendeine Tierart zu sagen und so eine typische, immer noch sehr präsente Überheblichkeit. Ganz anders als wenn Ängste in den Leuten sind oder Unsicherheiten, die ja oft aus Unwissenheit stammen oder aus Geschichten, aus großgemachten Erlebnissen oder von Wolfsbegegnungen, wo nur ein Teil der Geschichte erzählt oder wiedergegeben wird. Das erfährt man immer wieder. So oft sind die Unsicherheiten und Ängste, die bestehen, die rühren einfach aus dem lückenhaften Verstehen oder wirklich genauem Hinschauen und genauem Beobachten. Weil ich will jetzt da nicht zu tief rein in dieses Thema, aber wenn ich eins so sagen würde aus meiner eigenen Perspektive, ohne jetzt mit allen möglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen daherzukommen, finde ich diese Tierart besonders faszinierend, weil es eine Sache ist, die man mit Bestimmtheit sagen kann über diese Tiere, nämlich, dass man nichts Bestimmtes über sie sagen kann. Sie sind immer wieder für Überraschungen gut. Man kann ihr Verhalten und ihre Lernfähigkeit nicht wirklich voraussetzen, nicht wirklich voraussehen, weil die unglaublich anpassungs- und lernfähig sind und die haben einen großen Vorteil gegenüber anderen Beutegreifern, nämlich sie arbeiten in einer Sozialstruktur zusammen. Das heißt, sie geben Wissen weiter, helfen sich, unterstützen sich gegenseitig und funktionieren wirklich in so einer kleinen Familiengemeinschaft. Und das ist ein immenser Vorteil und erhöht ihre Anpassungsfähigkeit um einiges. Also es war ein rundum beeindruckendes, tief bewegendes Erlebnis, was mich immer noch auch stark beschäftigt und viele, viele Fragen aufgeworfen hat. Also ich bin wirklich neugierig, welchem Rudel diese Bewegung zuzuordnen ist oder ob das ein neues ist oder ob das vielleicht dieses verschollen geglaubte Bad Belziger Rudel ist, was vor, wie lange ist es her, ich glaube vor 3 Jahren hier ganz in der Nähe vom Zinken, von unserem Wildnisplatz, eine Wurfhöhle hatte. Keine 600 Meter Luftlinie entfernt, haben die 5 Welpen zur Welt gebracht, sind dann im Folgejahr verschwunden von der Bildfläche, also es gab keine Welpennachweise. Vielleicht sind es die oder sind es andere. Also es bleibt spannend und wie immer beim Spurenlesen oder beim Naturbeobachten kommen wir mit mehr Fragen zurück, als wir rausgehen. Und uns Spurenleser und Wildnisbegeisterte freut das eher, als dass es uns frustriert und demotiviert. Nein, für uns sind die Fragen sowas wie der Treibstoff für unseren inneren Motor, also Motivation und Anlass, unsere Neugier und unseren Wissensdurst und unsere Leidenschaft und Freude an dem da draußen noch mehr zu schüren und anzufeuern. Ja, und ich lade euch einfach ein, in dieser dunklen Zeit, wo so früh dunkel wird und gerade besonders jetzt in den nächsten Tagen oder ihr wartet 30 Tage ab, weil dieser Zyklus, den haben wir alle 4 Wochen, in mondhellen Nächten mal rauszugehen, wenn der Mond besonders hell scheint, wolkenfreier Himmel und lange Schatten auf dem Acker geworfen werden und alles grau ist, in dieser Zeit einfach mal rauszugehen in eure Gegend und sich irgendwo still hinzusetzen, ein bisschen auf den Wind zu achten, Wind- und Blickrichtung miteinander in Eintracht bringen und dann sitzen und die Nacht genießen. Und mit so ein bisschen Licht vielleicht und ein bisschen Glück und Geduld seht oder hört ihr das ein oder andere Tier, da die sich in der Nacht viel sicherer und selbstverständlicher bewegen als am Tag, wo wir Menschen so aktiv sind und so viel Lärm und so viel Bewegung verursachen, dass die Tiere automatisch heimlicher und versteckter werden. Und solltet ihr keine Tiere sehen, genießt einfach diesen schönen, diese wunderbare, klare Energie dieser kalten Nächte. Es soll jetzt ein paar kalte Nächte geben. Ich bin ein Winterkind, ich liebe den Winter und besonders die klirrende Kälte, die hat was sehr Erfrischendes und Wachmachendes und Aktivierendes, zumindest in meinem Leben. Probiert es doch aus und macht mal einen Nachtsitzplatz, einen Nachtvogelsitzplatz, Nachtnatursitzplatz, wie auch immer ihr es nennen mögt. Und teilt gerne eure Erfahrungen, entweder in der Telegram-Gruppe oder schreibt mir mal eine Mail. Und an dieser Stelle auch ein Dank an die immer noch eintreffenden Mails und an die tollen Geschichten. Und die Grüße, es freut mich einfach total, dass der Podcast auch immer noch gehört wird. Und ich habe mir fest vorgenommen, den weiterzuführen auf die ein oder andere Art, ja, wahrscheinlich in so einem unregelmäßigen Zyklus, wie es jetzt in den letzten 2 Monaten der Fall war, oder angepasst an die Ereignisse hier bei uns auf dem Platz. Und freue mich, mit euch Geschichten von hier zu teilen und gleichzeitig auch mich inspirieren zu lassen von euren Geschichten, die ihr da draußen erlebt. In diesem Sinne, genießt die kommende Zeit, lasst euch bitte nicht von dem Weihnachtsstress erwischen, weil dafür ist die ganze Sache doch eigentlich überhaupt nicht gedacht. Und genießt die Zeit in euren Familien oder in euren warmen Häusern, am Feuer draußen oder am Kamin oder einfach nur an der warmen Heizung mit einem guten Buch. Und ja, Gehabt euch wohl, besinnt euch, kommt zur Ruhe. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit einem Wolfsheulen. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelpower.